Hören Sie nun Evangelist Richard Ames.
Vielen Dank, Herr McNair, und Grüße an alle unsere Gäste. 2010 ist nun Geschichte und wir danken Gott für das, was er getan hat im letzten Jahr durch seine Kirche und durch seine Diener. Und hier in Charlotte, wie Sie die Bekanntmachung gehört haben, hier gab es ein Wachstum im Dezember 2009 bis zum Dezember 2010. Haben wir ein Wachstum zu verzeichnen von 164 Durchschnitt 2009 bis 204 im Jahre 2010. Das ist ein Anstieg von 24% in einem Jahr und wir sind Gott dafür sehr dankbar. Wir hatten zudem 6 Babys, die geboren wurden, was uns natürlich auch hilft in unserer Mitgliederzahl. Am letzten Wochenende, wie Sie auch die Bekanntmachung gehört haben, hatten wir eine Teilnahme von 329 am Sabbat hier an unserem regionalen Wochenende. Es war eine sehr schöne, sehr erbauliche Gelegenheit und ich danke Ihnen allen für Ihre Hilfe und für Ihre Unterstützung und für Ihre Teilnahme. An jedem Januar blicken die Nachrichtenorganisationen zurück und schauen darauf, was wohl die Top 10 Nachrichtenmeldungen aus 2010 oder dem Vorjahr gewesen sind. Da gibt es dann 50 verschiedene Kategorien. So gibt es zum Beispiel die Top 10 religiösen Ereignisse oder die Top 10 Tweets bei dem Nachrichtendienst Twitter. Der Senator John McCain war der Haupt-Twitterer. Es gibt sehr interessante Top 10 Geschichten zu hören oder zu lesen im Januar. Unter anderem auch die Top 10 lustigsten Geschichten aus dem Jahre 2010. Was war aber die wichtigste Nachrichtenmeldung aus dem Jahre 2010, die unsere Medien dominiert hat? Ich denke, die meisten von Ihnen können das erraten fürs Jahr 2010. Das war das Erdbeben in Haiti der Stärke 7,9 auf der Richterskala. Und das Tomorrow's World Magazine aus Januar und Februar 2011 beinhaltete einen Artikel über, ob es Hoffnung für Haiti gibt, von Rod McNair geschrieben. Er schreibt, am 12. Januar 2010 wurde der Inselstaat Haiti von dem schlimmsten Erdbeben heimgesucht, das seit 2 Jahrhunderten in der Region gewesen ist. Die Katastrophe hat sehr großes Leid hervorgerufen und mehr als 300.000 Menschen sind gestorben, mit Hunderttausenden Toten und mehr als 1 Million Obdachlosen als Resultat. Wir danken Gott, dass er unsere Geschwister dort beschützt hat. Ja, es geht weiter und vorwärts in den Prophezeiungen und wir müssen alle wachsam sein in Bezug auf Bibelprophezeiungen. Es gilt also daher, Tomorrow's World Fernsehsendungen zu sehen, das Magazin zu lesen, die Webseite zu verfolgen und einfach auf dem neuesten Stand zu sein. Der Beginn eines neuen Kalenderjahres ist natürlich eine gute Gelegenheit, über unser Leben nachzudenken, über unsere Erfolge, Misserfolge und über die Lektionen, die wir gelernt haben. Was haben wir in 2010 gelernt? Vielleicht können Sie Ihre eigenen Top 10 Geschichten für 2010 auflisten. In diesem Zusammenhang erinnern wir uns sicher auch gerne an das Laubhüttenfest im September 2010 und in Kürze werden wir dann auch das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote feiern können. Jetzt ist daher, weil wir vor dem Passa sind, eine gute Gelegenheit, über die Zeit nachzudenken, die vor uns liegt. Welche Ziele haben Sie sich nun für 2011 gesetzt? Welche geistlichen Ziele haben Sie für 2011 gesetzt? Welche Veränderungen wollen Sie in Ihrem eigenen Leben durchsetzen im Jahre 2011? Wenn Sie denken, dass Sie keine Veränderungen in Ihrem Leben machen müssen, dann fragen Sie einfach Ihren Mann oder Ihre Frau und Sie werden vielleicht ein bisschen Hilfe erhalten oder Ihre Freunde. Wir müssen darüber nachdenken über dieses Jahr und Planungen treffen. Ich empfehle Ihnen in diesem Zusammenhang die Predigt 568 mit dem Titel Geistliche Ziele, die am ersten Sabbat von 2010 gehalten wurde. Lassen Sie uns nun Matthäus 6,33 aufschlagen. Ich war in vielen Kirchen tätig und habe dort oft gesagt, wenn Sie eine einzige Schriftstelle kennen, dann sollte es Matthäus 6, Vers 33 sein. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wenn Sie also über das Reich Gottes nachdenken, dann können Sie über dessen Bedeutung nachdenken und über Ihre Rolle, die Sie darin spielen werden. Was ist nun also Gottes Gerechtigkeit und wie kann man diese in seinem Leben anwenden? Ist es die Gerechtigkeit der Welt, die Sie suchen, wo man oft hört, ach, kein Problem, Drogen zu nehmen oder Sex vor der Ehe, auch kein Problem. Das ist die weltliche Gerechtigkeit. Das aber ist nicht Gottes Gerechtigkeit. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, all diese Vorteile. Also Nahrung und Kleidung, all diese Dinge, die notwendig sind. Vers 34, darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Christus zeigt uns, wie wir denken sollen. Vor 2 Wochen habe ich Ihnen von Rodins berühmter Skulptur berichtet, dem Denker. Sie sollte Dante vor den Toren der Hölle darstellen und wie dieser vor diesen Toren meditiert und nachgedacht hat und wie dieser an diesem Ort über ein Gedicht nachgedacht hat. Und ich möchte gerne in diesem Zusammenhang mit Ihnen einen Kommentar von Herrn Armstrong teilen, der auch über diese Skulptur sich geäußert hat. Dieses Zitat finden wir in seinem Buch Geheimnisse der Zeitalter, Seite 11 in der englischen Version. Dort sagt Herr Armstrong, aber der Denker hatte nichts, worauf er seine Gedanken gründen konnte. Keine Fakten, auf denen er seine Vermutungen gründen könnte. Sein rein menschlicher Verstand hatte einfach keine Grundlage, um Wahrheit zu verstehen. Es scheint, dass es nur sehr wenige Menschen gibt, die wirklich nachdenken. Ja, es gibt Philosophen, die denken, doch sie denken ohne die Grundlage der Wahrheit. Das Foreign Policy Magazine in der Ausgabe Dezember 2010 hat vor kurzem eine Auflistung der Top 100 Denker der Welt herausgegeben. Angela Merkel als Kanzlerin Deutschlands war als Nummer 10 gewählt worden, dafür, dass sie Europa durch die wirtschaftliche Rezession geleitet hat. Und zwar mit teutonischer Entschlossenheit, wie es dort heißt. Präsident Barack Obama war als Nummer 3 gewählt worden, dafür, dass er einen Kurs gefunden hat, die Kritiker hinter sich zu lassen. Und wer war die Nummer 1 der größten Denker 2010 nach diesem Magazin? Bill Gates und Warren Buffett wurden als Nummer 1 ausgewählt, die dann Initiative ergriffen haben, als die Staaten der Welt selbst ins Schwanken geraten sind. Denn sie waren willens, Milliarden an Dollar für wohltätige Zwecke auszugeben. Und sie haben es versucht, einen globalen Club, einen Verein herzurichten für betuchte Menschen, die bereit sind, von ihrem Wohlstand abzugeben. Soviel zu dem Zitat. Zu einem gewissen Grade praktizieren sie also das, was in Apostelgeschichte 20 und Vers 35 geschrieben steht. Es ist seliger zu geben als zu nehmen. Aber in Wirklichkeit hat Gott uns dazu berufen, die größten Denker der Welt zu sein. Warum? Weil wir lernen, oder gerade dabei sind zu lernen, diese Welt eines Tages auszubilden und sogar die größten Denker hervorzubringen. Wir werden all diesen Menschen zeigen können, wie Gottes Weg funktioniert und wie man diesen leben kann. Lesen wir nun in Philipper Kapitel 2. Gott hat uns Menschen die wunderbare Gabe der Geisteskraft geschenkt, die Tiere nicht besitzen. Er möchte, dass wir denken mit Weisheit, mit Wissen und Verstand. Er möchte, dass wir so denken lernen, wie auch er denkt. Wir haben das nun schon oft gelesen, aber das ist wirklich wichtig, während wir hier gerade und überhaupt im Allgemeinen über unser Wachstum im Jahre 2011 nachdenken. Und während wir dabei sind, unseren Geist zu schulen. Philipper 2, Vers 5 also. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Was war das Hauptproblem von diesem Verständnis? Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, sondern entäußerte sich, oder wie es hier in der Randbemerkung steht, er entleerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Entscheidung nach als Messias erkannt. Christus kam also, um zu dienen und um zu geben. Er nahm Knechtsgestalt an. Das ist das Denken Christi. Wenn Sie nun wie Gott denken, dann denken Sie an das Helfen, an das Dienen und an das Geben, ohne dass man sich Sorgen macht, während man dabei ist, anderen zu helfen. Sie denken darüber nach, was das Beste für Ihre Freunde oder Ihre Familie ist. Und manchmal ist das ganz schön schwierig. Manchmal muss man harte Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, wenn man jemandem dabei helfen möchte, eine sündhafte Gewohnheit loszuwerden und zu überwinden. Dr. Jeff Fall beschreibt in seiner Broschüre »Erfolgreiche Kindererziehung nach Gottes Weg«, wie man unbedingte Liebe anwenden kann. Wir brauchen bedingungslose Liebe, aber auch eine gewisse liebevolle Strenge. Vor 2 Wochen habe ich eine Predigt gegeben mit dem Titel »Göttliche Überlegung praktizieren«. Und die heutige Predigt ist eine zweite in einer Serie von 2 Predigten, die zusammengehören. In der heutigen Predigt geht es weiter um das göttliche Denken. Die heutige Predigt heißt daher »Göttliches Denken praktizieren«. Denken wir zuerst einmal darüber nach, welche Arten des Denkens wir überhaupt ändern sollen. Wir sind von dieser Welt und deren Standards beeinflusst und müssen ehrlich mit uns sein. Wie viele unserer Gedanken sind fleischlich oder weltlich? Manchmal bleibe ich zum Beispiel bei einem Footballspiel hängen und dann fiebere ich so richtig mit. Und dann wird man in diese Stimmung dieser Welt sozusagen hineinversetzt. Wie viele unserer Gedanken sind göttlich? Wie viele sind ungöttlich? Das letzte Mal in meiner letzten Predigt habe ich schon aus dem Buch »Schnelle Lösungen für Alltagsängste« von Michael Clarkson zitiert. Von Seite 5 über die Arten von Gedanken und die Anzahl von Gedanken. Eine Studie hat belegt, dass ein Mensch 66.000 Gedanken pro Tag hat. Und davon sind etwa 2/3 negativ. Wie hoch ist aber der Prozentsatz Ihrer negativen Gedanken, Geschwister? Die Universität in Wisconsin hat gezeigt, dass 40% der Dinge, worüber sich die Menschen Sorgen machen, niemals eintreffen. 30% Dinge betreffen aus der Vergangenheit, 12% sinnlose Gesundheitssorgen sind, 10% allgemeine Sorgen ausmachen und nur ungefähr 8% legitime Sorgen sind, die man sich machen könnte oder sollte. Mit anderen Worten, die meisten Sorgen, die man sich macht, sind verschwendete und sogar negative Energie. Zitat Ende. Christus sagte, darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Was sind nun die Früchte und die Resultate von ungöttlichem Denken? Sokrates und Plato werden zu den größten Philosophen der Welt gerechnet. Aber eine falsche Lehre, die sie gelehrt haben, ist, dass die Menschen eine unsterbliche Seele haben, die im fleischlichen Körper gefangen ist. Und diese Lüge wird auch im heutigen Christentum noch gelehrt. Ungöttliches Denken kann zu schrecklichen Missverständnissen und Fehlern führen. Als nächstes dazu Römer 1 und Vers 20. Denken wir göttliche Gedanken. Wir müssen uns die heutige Welt ansehen und wir erkennen die Bosheit und die schlimmen Zustände, die viele Nationen plagen, Afrika oder Südamerika, wo es oft viel Gewalt gibt. Römer 1, Vers 20 also. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Die Atheisten und Agnostiker haben keine Entschuldigung. Ich denke, ich habe schon einmal früher einen Cartoon erwähnt, der in 1965 gezeigt wurde. Dort war das Time Magazine komplett schwarz mit roten Buchstaben und hat getitelt »Ist Gott tot?« Fragezeichen. Denn zu der Zeit war die Philosophie von Friedrich Nietzsche äußerst populär und wurde in der Nation diskutiert. Nun, und es gab einen Cartoon, in der Gegend von Cincinnati, wo ich gelebt habe zu der Zeit. Und Nietzsche tritt dort in diesem Cartoon auf, ballt seine Faust und sagt, Gott ist tot. Und der nächste Cartoon zeigt das Grab von Nietzsche. Und eine Stimme aus dem Himmel sagt, Nietzsche ist tot und Gott lebt. Nietzsche muss wahrscheinlich so einiges klären, wenn er im Gericht auferweckt wird. Nicht nur Nietzsche, sondern viele der heutigen Atheisten haben diese Einstellung. Sie haben keine Entschuldigung, denn obwohl sie von Gott wussten, Vers 21, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Gott gibt uns die Gabe der gedanklichen Kraft, und sie haben diese missbraucht. Manche haben intellektuelle Arroganz. In diesem Zusammenhang können Sie sich die Predigt über Evolution und Offenbarung anhören. Das ist die Nummer 599 und 603. Atheisten und Evolutionisten verneinen die größte Realität, die es überhaupt gibt. Sie verneinen die Existenz einer geistlichen Dimension und des Schöpfers, der ihnen überhaupt in erster Linie ihr Denkvermögen geschenkt hat, was sie brauchen, um diese Gedanken anzustellen. Schlagen Sie nun bitte 1. Korinther Kapitel 3 auf. 1. Korinther 3 und dort Vers 18. Niemand betrüge sich selbst, wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr, dass er weise werde. Mit anderen Worten, anstelle dieser intellektuellen Eitelkeit sollten wir uns lieber demütigen und Gott fürchten, wenn wir klar denken wollen. Wir lesen weiter. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, denn es steht geschrieben, die Weisheit fängt er in ihrer Klugheit. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Diese Gedanken sind eitel, sie produzieren keine gute, gesunde Frucht. Man kann auch sagen, es sind teilweise sinnlose Gedanken. Sehen wir uns nun einen großen historischen Event an, der weitreichende Folgen hatte. 1. Mose 6, Vers 5. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden, und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da. Was für ein unglaublicher historischer Kommentar an die damaligen Zustände des menschlichen Denkens und deren Verhalten. Vers 6. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh, und bis zum Gewürm, und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Sehen wir uns auch Johannes Kapitel 10 an. Welch ein Gegenstück zur göttlichen Weisheit und zum göttlichen Denken. Johannes Kapitel 10, und Sie kennen den weiteren Verlauf dessen, was wir hier lesen, damit Sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Und manchmal, wenn Sie auf Ihre Digitaluhr schauen, dann sehen Sie vielleicht 10, 10, dann denke ich immer an Johannes 10, Vers 10. Und dass Christus kommen sollte, um uns Leben zu geben und wir volle Genüge haben sollen. Also nun Vers 10, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Das ist ein großer Kontrast zum schon zitierten zweiten Teil des Verses. Das ist das fleischliche und weltliche Denken. Christus hat aber gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Göttliches Denken steht also in einem starken Kontrast zum fleischlichen Denken. Vers 11. Jesus sagte, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wir sind dankbar für unseren Hirten. Ganz besonders dann, wenn wir uns im April befinden und auf das Passa warten. Schlagen wir nun Lukas auf, Kapitel 1, Vers 21. Wie Sie wissen, Geschwister, negatives Denken kann Ihr Leben verkürzen. Es gibt Depressionen und es gibt auch chemische Stoffe im Gehirn. Ich glaube, dass ich schon das Buch erwähnt habe mit dem Titel »Lassen Sie sich nicht von Idioten unterkriegen«, wo Dr. Meyer in seiner Klinik herausgefunden hat, dass Menschen, die lange nachtragend sind, oft auch depressiv sind. Und in der Klinik hat man herausgefunden, dass sobald diese Menschen bereit sind, loszulassen und zu vergeben, dass Hormone im Gehirn freigesetzt werden, die dazu beitragen, dass die Depression überwunden wird. Und wie wir auch schon in der Kurzpredigt gehört haben, wir müssen fähig sein zu vergeben und fähig sein, selbst für unsere Feinde zu beten und ihnen Gutes zu tun und denen, die uns verfolgen. Lukas 21 und Vers 25 zeigt auch, dass Ängste und Unmut unsere Gesundheit negativ beeinflussen können. Lesen wir als nächstes nun Lukas 21 und Vers 25, wo Jesus über die Zeichen spricht, die seinem Kommen vorausgehen werden. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden versagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und ja, wir hören auch immer öfters von Dingen wie Tsunamis. Beachten Sie nun Vers 26. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht. Oder in der englischen Übersetzung heißt es, dass die Herzen ihnen vergehen werden. Herzinfarkte sind oft das Resultat von Stress und von Angst. Und ganz besonders die vielen traumatischen Ereignisse, die in der ganzen Welt passieren, führen dazu, dass Menschen vor Angst geradezu sterben. Was ist mit ihnen und was ist mit mir? Und der Rest des Verses geht dann so weiter und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, davor werden eben die Menschen vergehen, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann, Vers 27, werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und hier, in Vers 28, sehen wir nun den Unterschied zwischen positivem und angsterfülltem Denken. Vers 28, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wir können also hier eine Einstellung des Glaubens haben oder eine Einstellung der Angst, der Furcht. Negative Einstellungen können unser Leben verkürzen. Positive Einstellungen können unser Leben verlängern. Am letzten Wochenende haben wir auch die Beerdigung von Herrn Diba Apatian besucht. Er ist ein Vorbild. Er ist ein Beispiel von einer positiven Einstellung. Er wurde 94 Jahre alt. Der Apostel Paulus nannte eines der 10 Gebote ein Gebot mit einer Verheißung, mit einem Versprechen. Wer von Ihnen weiß, welches das Gebot mit einer Verheißung ist? Ich frage mich, ob eines unserer Kinder, ich werde sie jetzt nicht einzeln aufrufen, aber ob eines dieser Kinder vielleicht weiß, welches das Gebot mit einer Verheißung ist. Lesen wir dazu Epheser Kapitel 6. Ja, und was ist dieses Versprechen, das wir da lesen können in Epheser 6? Wir reden hier über Einstellungen im Nachdenken, die uns beeinflussen können, die unsere Gesundheit und unsere Langlebigkeit schmälern können. Epheser 6, Vers 1 also. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Und was ist diese Verheißung? Vers 3. Auf dass dir es wohlgehe und du lange lebest auf Erden. Gott verspricht also, wenn wir eine gute Einstellung haben und seinem Weg folgen, dann gibt es die Verheißung eines langen und erfüllten Lebens. Positives Denken kann also ihre Lebenserwartung erhöhen. Betrachten wir nun einen weiteren Kontrast zwischen weltlichem Denken und göttlichem Denken. Und dazu sehen wir uns Jesaja Kapitel 55, Vers 8 an. Jesaja 55 und Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Das ist das, was Gott hier sagt. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Sind unsere Gedanken irgendwo in der Nähe von den Gedanken, die Gott denkt? Wie können wir Gottes Gedanken denken? Können wir überhaupt göttliche Gedanken haben? In Vers 6 sagt er uns, suchet den Herrn, solange er zu finden ist, rufet ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Wir können also göttliche Gedanken denken, indem wir bereuen, indem wir seine Vergebung suchen. Das Wort bereuen im Griechischen ist metanoia, das bedeutet eine Veränderung im Denken. Und wir brauchen diese Veränderung im Denken, wenn wir diese noch nicht durchgeführt haben. Schlagen wir als nächstes Psalm 1 auf. Wir müssen in der Art denken, wie Gott denkt. Bemühen Sie sich darum. Also, Psalm 1, Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das sind Menschen, die Freunde haben, die unweise sind und die ihnen unvernünftigen Ratschlag geben. Das sind Menschen, die Sünde ausüben. Oder das sind Menschen, die spöttisch sind, die aber auch sehr kritisch sind. Und solche haben wir auch in der Kirche. Auch diese müssen davon bereuen, von dieser Art der Einstellung und des Denkens. Vers 2 nun. Wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Und in Vers 3 wird erklärt, dass dieser Mensch Früchte bringt. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Das ist eines der großen Ergebnisse von göttlichem Denken. Gott wird uns dafür segnen. Vers 4. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Sie kennen die Idee von der Trennung von Spreu und Weizen. Und der Wind weht die Spreu einfach davon. Die Gottlosen sind so. Darum bestehen die Gottlosen, Vers 5, nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Das Christentum ist ein Lebensweg. Das ist es, was sie tun, was sie 24 Stunden jeden Tag lang tun. Aber der gottlosen Weg vergeht. Wir müssen lernen, so zu denken, wie Gott denkt. Noch einmal, wie viele von Ihnen haben in der letzten Woche sich Zeit genommen, nachzudenken, zu meditieren und über die tieferen Dinge des Lebens nachzudenken? Manchmal mache ich das so, dass ich einfach da hinten hintergehe mit einer Tasse Kaffee und mich auf die Treppen draußen hinsetze, dann, wenn niemand in der Nähe ist, und dann sehe ich die Vögel herumfliegen, ich schlürfe an meinem Kaffee und denke einfach nach. Ich nehme mir eine Pause in der Mitte des Tages. Das ist sehr inspirierend, sehr wohltuend. Das gibt mir, und das gibt Ihnen auch sicher, eine gewisse Entspannung. Warum ist göttliches Denken so wichtig? Deshalb, weil Gott möchte, dass wir so zu denken lernen, wie auch er denkt. Es gibt einen alten Spruch, du bist, was du isst. Und so sind wir auch das, was wir denken. Schlagen wir nun Sprüche 23 und Vers 7 auf. Ich denke, ich habe das Zitat, das ich jetzt noch lesen möchte, schon einmal mit Ihnen geteilt. Henry Ford hat diesen Kommentar über das Denken gemacht. Er sagte, Denken ist die härteste Arbeit, die es überhaupt gibt. Und das ist der wahrscheinliche Grund, weshalb so wenige es tun. Und das ist wahr. Ich weiß, manchmal ist es sehr, sehr hart nachzudenken, ganz besonders für Studenten. Und ich weiß noch, wie ich dereinst so sehr studiert habe, dass ich selbst in meinen Träumen alle Probleme der Welt gelöst habe, die ich im bewussten Zustand nicht lösen konnte. Damals habe ich Physik studiert. Denken ist also harte Arbeit. Nun zu Sprüche 23 und Vers 7. Dort heißt es, denn in seinem Herzen ist er berechnend. Er spricht zu dir, iss und trink, und sein Herz ist doch nicht mit dir. Wir sehen hier, dass was jemand denkt, das ist er auch. Was bestimmt, wer sie sind und wie ihr Charakter ist? Wer sind sie überhaupt? Was macht sie aus? Das, was sie denken, das, was ihr Charakter ist, dort, wo ihr Herz ist. Herr Rod McNair hat letztens auf einen Kommentar verwiesen, der von Dr. Vinail verfasst wurde, und dieser Kommentar trug den Titel »Wo ist dein Herz?« Dr. Vinail schrieb dort, »Jesus lehrte, dort, wo dein Schatz ist, wird dort dein Herz sein.« Matthäus 6, Vers 21. Jesus Zeit, Talent und Energie hatte er einem höheren Zweck untergeordnet. Sein Herz war in der Arbeit Gottes, in dem Werk Gottes. Lassen Sie uns daher ständig unsere Prioritäten überprüfen und herausfinden, wo unser Herz wirklich ist. Das Herz ist ein Symbol dafür, wer wir wirklich sind, für unseren Charakter unser Wesen, unseren Lebensweg, die Vorhersagbarkeit unseres Verhaltens und unserer Reaktionen. Und Jesus sagte in Matthäus 5, Vers 8, Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ich empfehle hier wieder eine Predigt, die Nummer 49, Wie rein ist ihr Herz? König Salomo teilte mit uns in dem Buch Prediger Lektionen in Sachen Eitelkeit. Alles ist Eitelkeit. Alles ist Nichtigkeit. Prediger 1, Vers 2. Leben wir und denken wir in Eitelkeit und in Nichtigkeit? Was ist Eitelkeit überhaupt? Das ist all das, was nicht von Dauer ist. Eine moderne Anwendung von Eitelkeit ist Selbstsucht und Egoismus. Doch die biblische Eitelkeit ist all das, was nicht von Dauer ist. Sehen Sie sich also Ihren täglichen Wandel an, Ihre sportlichen Aktivitäten zum Beispiel oder Ihre Freizeitaktivitäten. Wird dieser Film, wird diese Fernsehserie, wird dieser Text oder wird diese Nachricht auf Facebook meinem göttlichen Charakter dienlich sein? Oder wird es eher meinem Charakter schaden? Wird diese Handlung und dieser Gedanke göttlichen Charakter hervorbringen, der für immer und ewig anhalten wird? Ich glaube, ich habe Ihnen dieses Beispiel schon einmal erzählt, aber im Grunde genommen ist Eitelkeit oder Nichtigkeit nicht all das, was vergehen muss. Zum Beispiel ist dieses Redepult, hinter dem ich stehe, nicht von Dauer, es wird irgendwann nicht mehr existieren. Wie dem auch sei, wenn es im göttlichen Sinne angewendet wird, zum Beispiel indem es göttliches Denken hervorruft oder göttlichen Charakter begünstigt, und wenn hierdurch, durch dieses materielle Stück Gottes Plan zur Errettung der Menschheit verkündigt wird, dann ist dieses Redepult auch nicht Nichtigkeit. Natürlich können wir auch Kleidung in Eitelkeit tragen. Das kann dann nichtig sein, wenn wir zum Beispiel versuchen, uns selbst dadurch zu erheben und darzustellen. Wenn wir aber durch unsere Art und Weise, wie wir uns kleiden, Gott ehren, durch unser Erscheinungsbild, dann ist das keine Eitelkeit. Es ist nicht nutzlos. Was ist also Ihr Charakter? Ihr Charakter ist das, was definiert, wer Sie sind. Und in diesem Zusammenhang möchte ich eine weitere Predigt empfehlen. Die Wichtigkeit von Charakter von Herrn Dr. Meredith. Der Apostel Paulus hat uns eine der größten Herausforderungen aufgegeben, indem er uns dazu aufforderte, unser Denken zu nutzen, unser Bewusstsein einzusetzen. Und man kann sich fragen, kann ich dieser Aufforderung überhaupt Folge leisten? 2. Korinther 10 und Vers 4. Dort finden wir diese Herausforderung von Paulus. 2. Korinther 10 und Vers 4. Wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Darüber redet Paulus bereits in Epheser 6. Es ist kein physischer Kampf, sondern ein geistlicher. Wir müssen die Waffenrüstung Gottes anziehen, die geistliche Rüstung. Ein Teil dieser Rüstung ist der Helm des Heils. Dort befindet sich unser Bewusstsein. Mit dem Kopf denken wir. Nun zu 2. Korinther 10, Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Und, passen Sie genau auf, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Das ist eine beeindruckende Herausforderung. Aber das ist Gottes Anweisung an uns. Wir sollen jeden Gedanken oder alles Denken in Gehorsam gegen Christus gefangen nehmen. Und das bringt uns wirklich wieder zurück zu der Frage, welche Art von Gedanken haben wir überhaupt? Wir werden einige dieser Gedanken noch genau unter die Lupe nehmen im Verlauf dieser Predigt. Wir können tatsächlich alles Denken in den Gehorsam gegen Christus gefangen nehmen, wenn wir unsere Gedanken disziplinieren, in der Art zu denken, wie Gott auch denkt. In der Living Church News, der Ausgabe März-April 2011, die Sie bald empfangen dürften, hat Herr Meredith einen Brief an die Geschwister geschrieben. Mit dem Titel Unsere Unterwerfung unter Jesus Christus, Seiten 1 und 2. Dort sagt er, Zitat, Wie viele von uns rufen Gott an, wenn wir sein Wort studieren, und bitten, lehre mich dein Wort, o Gott, führe mich auf deine Pfade. Wie viele von uns denken regelmäßig über Gottes Wort nach, über sein Gesetz und seinen Plan für uns? Und wie viele versuchen wirklich, das Denken Christi zu verstehen und zu verinnerlichen und das Denken Christi zu reflektieren und zu wiederholen, nachzumachen in allem, was wir tun, in allem, was wir denken? Versuchen wir Christi Denken und Christi Wesen in allem, was wir tun und sagen und denken, wiederzuspiegeln? Er fährt fort. Erinnern Sie sich daran, dass Christus den Apostel Paulus dazu inspiriert hat, zu schreiben: Seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Philipper 2, Vers 5. Möchten Sie also, Geschwister, wirklich das Wesen und das Denken Christi? Möchten Sie Gottes Gedanken denken? Albert Einstein, der berühmte Physiker und Nobelpreisträger, wird oft mit dem Wort zitiert: Ich möchte die Gedanken von Gott kennen. Alles andere sind nur Details. Und Dr. Meredith schrieb in der Mai-Juni-Ausgabe von Tomorrow's World aus dem Jahr 2007 der Schlüssel zum geistlichen Wachstum. Er schrieb: In unserem gestressten Leben voller Ablenkungen nehmen wir uns oft nicht die Zeit, darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist. Manchmal halten wir inne, zum Beispiel bei dem Begräbnis eines guten Freundes, und denken darüber nach, wie schnell unser Leben, unser eigenes Leben, Vergangenheit sein kann. Dann denken wir vielleicht einen kurzen Moment über die wahren Fragen des Lebens nach. Warum sind wir hier? Und was ist der Grund und der Zweck unseres Lebens? Und wie können wir diesen Zweck erfüllen? Göttliches Denken und göttliche Betrachtung sind lebensnotwendig. Und dies müssen wir alle üben und praktizieren. In der anderen Predigt habe ich darüber gesprochen, was Meditation und Betrachtung bedeutet. Dies sind tiefe Gedanken über ein Thema mit Gottes Leitung, um tiefere Einsicht in die Wahrheit eines gewissen Themas zu erlangen. Oder wie die Wörterbuchdefinition lautet: Meditation ist das friedvolle Nachdenken über wichtige Themen, die unsere Gedanken betreffen. Ein Weg nun, um Gottes Denken zu erlernen, ist das aufrichtige Studium der Bibel. Und eine Form des Bibelstudiums ist, indem man ein thematisches Studium durchführt. In Psalm 1 betrachten wir nun das Thema des Meditierens, des Nachdenkens, des Nachsinnens. Lesen wir also Psalm 1 und Vers 2. Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Die Fußnote sagt hier: Nachdenken, indem man mit sich selbst spricht. Das ist eine der Bedeutungen von dem Wort Sinnen. Können Sie mit sich selbst sprechen? Sie sind nicht verrückt, wenn Sie das tun. Sie denken in Wirklichkeit nach und kommen zu logischen Schlussfolgerungen. Springen wir von hier zu Psalm 4 und Vers 5. Zürnet ihr, so sündiget nicht. Redet in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid stille. Als nächstes Psalm 5 und Vers 1. Ich habe mir hier das Wort Nachsinnen, das Wort Nachdenken, blau markiert, blau angestrichen, um es sofort zu sehen. Herr, höre meine Worte, merke auf mein Reden, in Vers 2. Vernimm mein Schreien, mein König und mein Gott, denn ich will zu dir beten. Und dann lesen wir nun noch die schon fast klassische Frage in Psalm 8, als David draußen war und über die tieferen Fragen des Lebens nachgedacht hat. Vers 4. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Die Menschen sind nach Gottes Bild ihm gleich geschaffen worden. Und die Menschen haben das Potenzial, in seine Familie hineingeboren zu werden, wenn sie Gottes Einladung folgen und dem Lebensweg Gottes folgen, wie Christus überwinden und dann das ewige Leben empfangen. Noch einmal Vers 5. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Von hier aus geht es nun weiter in Psalm 19 und Vers 15. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das ist die Schriftstelle, mit der wir die letzte Predigt der beiden Predigten beschlossen haben. Lesen wir einen weiteren Psalm. Psalm 49, Vers 4. Mein Mund soll Weisheit reden, und was mein Herz sagt, soll verständig sein. Sie können also lernen zu denken, wie Gott denkt, indem Sie ein gewisses Thema studieren und es vielleicht auch mit einer Farbe hervorheben, um so eine Art Gedankenkette zu erzeugen, die einem hilft, das Thema besser zu ergreifen. Sehr hilfreich dazu sind auch Bibelkonkordanzen. Ich ermutige Sie natürlich, Ihre Bibeln gut zu kennen. Und ich weiß, dass unsere Kinder hier die 10 Gebote auswendig lernen. Ich hoffe, Sie alle kennen die 10 Gebote.
Entweder die lange oder die kurze Version davon.
Und wir haben ja in dieser Predigt schon das erste Gebot mit einer Verheißung behandelt, das 5. Gebot. Aber Jesus sagte oftmals zu den Pharisäern, habt ihr nicht gelesen? 5-mal finden wir diesen Ausdruck im Neuen Testament. Einmal in Markus 12 und Vers 10. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und in Lukas 6, Vers 3 sagte Jesus zu den Pharisäern, habt ihr das nicht gelesen? Wie werden sie also lernen, sich diese Dinge zu merken? Was tat Jesus, als er von Satan versucht wurde? Als Satan die lästerlichsten Gedanken äußerte, die man überhaupt nur denken kann. Als Satan sagte, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest, hat Jesus darauf so reagiert. Er sagte, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Er hat diesen bösen Gedanken mit einer Schriftstelle, mit Gottes Wort, widerlegt. Und wir sollten über Schriftstellen nachdenken, die uns dabei helfen, schlechte Gedanken zu überwinden. Es gab eine Zeit, in der lästerliche Gedanken immer wieder hervortraten. Und die einzige Art und Weise, wie ich dies überwinden konnte, war, indem ich Philipper 4, Vers 8 memorisiert habe und diesen Spruch immer und immer wieder wiederholt habe. Und in der Art, wie Herr Armstrong gesagt hat, wie kriegt man Luft aus einer Flasche?
Natürlich, indem man Wasser in die Flasche füllt und somit die Luft hinausnimmt.
Genau so bin ich vorgegangen. Man denkt über etwas Gutes nach, um etwas Schlechtes zu entfernen. Und so habe ich halt Philipper 4, Vers 8 immer wieder zitiert. Als ich ein Junggeselle war und ein Ingenieur in Norfolk. Philipper 4, Vers 8 sagt Folgendes. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf sei bedacht. Schlagen wir als nächstes Epheser Kapitel 5 auf. Schriftstellen auswendig zu lernen hilft uns, richtig nachzudenken. Und es hilft uns, uns an das zu erinnern, was wir gelesen haben. Als ich in der 7. oder 8. Klasse war, kriegte man einen Stern dafür, dass man einen Psalm auswendig gelernt hat. Ich habe Psalm 21, Psalm 1, Psalm 100 und 121 auswendig gelernt, als ich in der 8. Klasse war. Und vor nicht allzu langer Zeit, jetzt ein bisschen älter geworden, habe ich Teile von Psalm 103 auswendig gelernt. Also es ist auch Ihnen möglich, Schriftstellen zu lernen. Lesen wir jetzt Epheser 5, Vers 15. Oder auch noch zum Thema, wie viele Lieder aus unserem Gesangbuch können Sie singen, ohne auf die Seiten zu schauen? Sie haben sie auswendig gelernt. Doch nicht nur das, sondern sie wirklich verinnerlicht. Diese sind nun ein Teil von ihnen geworden. Viele von uns kennen zahlreiche Nummern, zum Beispiel unsere Telefonnummern, die Telefonnummern von Freunden, Adressen, E-Mail-Adresse und so weiter. Ja, wir können alle Dinge memorisieren, selbst dann, wenn wir alt sind. Es gibt drei Gesetze des Auswendiglernens. Diese sind Wiederholung, Einprägung und, jetzt habe ich das dritte vergessen, das dritte ist Verknüpfung. Sie können sich also erinnern. Epheser 5, Vers 15 nun. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Sie können einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern ermuntern, aber nur dann, wenn sie sie auch kennen. In dem Magazin Christianity Today von diesem Monat gibt es einen interessanten Artikel auf Seite 41. Verändern Sie für immer, wie Sie denken, heißt der Titel. Die verlorene Kunst des Bibelstellenlernens wiedergewinnen von John Wilson. Dort heißt es, Bibelstellenlernen klingt so unattraktiv. Vom Auswendiglernen wird oft behauptet, dass es unsere Kreativität schmälert, sowie kritisches Denken und konzeptuelles Verstehen unterdrückt. Aber in Wirklichkeit, jemand, der Jura studiert
oder Medizin muss unheimlich viel auswendig lernen. Ein Mediziner muss viele hundert Knochen und Muskeln auswendig lernen. Und wir denken auch nicht, dass Schauspieler oder Musiker ihre Kreativität einbüßen, dadurch, dass sie ihre Lieder oder ihre Stücke auswendig lernen müssen. Das sind Menschen, die auf professionelle Art und Weise Dinge auswendig lernen müssen. Und dies hilft ihnen, erfolgreich zu sein. Und er fährt fort in dem Artikel zu sagen, dass vieles von dem, was wir auswendig lernen, keinen großen Einfluss auf unser Leben hat. Nichts, was unser Denken auf dramatische Art und Weise verändern wird. Aber im Laufe der Zeit, auf Dauer gesehen, macht es sich schon bemerkbar, was wir lernen. Doch die Entscheidung darüber, was wir überhaupt in unseren Gedanken zulassen, womit wir unsere Gedanken füttern, das hat eine dauerhafte Auswirkung auf uns. Das Auswendiglernen, schreibt er weiter, ist eine Methode, Kontrolle über das zu erhalten, was wir unseren Gedanken hinzufügen. Und das erweitert die Kontrolle auch auf die Gefühle und die Handlungen, die von diesen Gedanken abhängen. Also ich möchte Sie dazu ermuntern, Ihre Bibel gut zu kennen und Schriftstellen auswendig zu lernen und Lieder auswendig zu lernen, Psalmen zu lernen, sodass Sie intensiver darüber nachdenken können und Ihren Verstand und Ihr Denken mit dem Wort Gottes anreichern können. Vor einigen Jahren in Big Sandy hat Herr Meredith etwas Interessantes gesagt, was sich heute auch noch gut zitieren lässt. Er sagte, reichern Sie Ihre Gedanken mit dem Wort Gottes an. Und es gibt viele Methoden, das zu tun, zum Beispiel das Bibelstudium. Schlagen wir nun Johannes 14 und Vers 26 nach. Johannes 14 beinhaltet eines der Versprechen, das Christus uns gibt. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn Sie also sich auf Ihren Knien befinden oder die Bibel studieren und Schriftstellen hervorheben und unterstreichen, darüber nachdenken, Ihre Kommentare und Ihre Einsichten mit anderen teilen, dann werden Sie diese Schriftstellen auch memorisieren können, werden Sie sich daran erinnern können. Umso mehr Sie über Schriftstellen nachdenken, umso mehr werden Sie die Prinzipien, die zu Weisheit und zur Wahrheit Gottes führen, erkennen und verinnerlichen. Ich denke, einige von Ihnen wissen über die Waldenser Bescheid. Sie hatten keine Bibeln zur Verfügung für jeden. Also, was haben Sie getan? Sie haben Ihre Kinder gelehrt, ganze Kapitel auswendig zu lernen, sodass, was auch immer mit Ihren gedruckten Bibeln passiert, immer noch große Teile der Bibel in der Erinnerung der Kinder und der Menschen aufbewahrt werden könnte. Das ist nun ein Abschnitt aus der kurzen Geschichte der Waldensier von Sophia Bompiani. Und das ist in dem Bible Correspondence Kurs, Lektion 51, Seite 10 zu finden. Hier begegnen wir also Kindern, die ganze Kapitel oder ganze Bücher der Bibel auswendig gelernt haben. Ich selbst habe noch nie ein ganzes Buch der Bibel auswendig gelernt. Ich denke, es wäre nicht so schwer, das Buch Philemon zu lernen. Das ist das kürzeste Buch der Bibel. Aber lassen Sie uns nun Johannes 15 und Vers 7 aufschlagen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Wie können Gottes Worte in uns bleiben? Indem wir sie verinnerlichen, indem wir über sie nachdenken, indem wir sie lesen, indem wir sie hervorheben, indem wir sie memorisieren. Und auf die Art und Weise werden sie Teil von ihrem Charakter und von dem, was sie wirklich sind. Wie können wir also unser Denken verbessern und wachsen? Was sind einige der Methoden? Es gibt das Buch »Wie erfolgreiche Menschen denken« von John C. Maxwell. Ich zitiere aus dem Buch von der Seite Römisch 11. Wenn Sie sich Zeit nehmen, um zu lernen, Ihr Denken zu verändern und ein besserer Denker zu werden, dann investieren Sie in sich selbst. Goldminen versiegen, Aktienmärkte brechen ein, Immobilienspekulationen können sich als Fehler erweisen. Aber das menschliche Gehirn, das menschliche Denken mit der Fähigkeit zu überlegen, ist ein Diamant von unschätzbarem Wert. Zitat Ende. Und hier werden wir also dazu aufgerufen, gute Denker zu sein und uns von guten Denkern in der richtigen Weise beeinflussen zu lassen. Und in diesem Zusammenhang bezieht er sich auch auf Sprüche 13, Vers 21 und Sprüche 14, Vers 7. Wenn Sie ein guter Denker sein wollen, dann begeben Sie sich in die Gesellschaft von guten Denkern. Eisen schärft Eisen. Oder, wie es in Sprüche 27, Vers 17 heißt, ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Das ist eine von unseren gebräuchlichen Schriftstellen in der Bedienungsanleitung für unseren Rednerclub. Schauen wir uns nun ein paar dieser Schriftstellen an. Sprüche 13 und Vers 20. Und hier wird nochmal deutlich, wie im ganzen Buch der Sprüche Salomos die Weisen mit den Toren verglichen werden. Es gilt zu erkennen, wer die Toren sind und wer die Weisen sind. Nun also, Sprüche 13 und Vers 20. Wer mit den Weisen umgeht, der wird weise. Wer aber der Toren Geselle ist, der wird Unglück haben. Wir müssen also weise Menschen suchen. Stellen Sie Ihren Eltern, stellen Sie Ihren Großeltern gute Fragen. Stellen Sie Ihren Predigern gute Fragen. Als nächstes Sprüche 20 und Vers 5. Das Vorhaben im Herzen eines Mannes ist wie ein tiefes Wasser, aber ein kluger Mann kann es schöpfen. Wenn Sie ein Enkel sind und wissen, dass Ihre Großeltern riesige Erfahrungsschätze angesammelt haben in ihrem Leben, dann können Sie davon lernen. Sie können Weisheit extrahieren sozusagen. Oder eben auch von einem Prediger. Es ermuntert auch mich immer wieder, wenn ich mit einem Studenten, einem Bibelstudenten auch zusammen bin und mir werden ganz einfache, grundlegende Fragen gestellt. Über Doktrin zum Beispiel. Oder über die Geschichte der Kirche. Oder über gewisse Schriftstellen. Ein Mensch der Weisheit kann von der Weisheit oder von der Kenntnis, von dem Wissen anderer Menschen lernen, kann daraus schöpfen. Wie viele von Ihnen tun das? Wie viele nutzen diesen Vorteil, diese Möglichkeit? Die Tochter meiner Cousine hatte eine Schulaufgabe. Sie sollte ihren Großvater interviewen. Das ist mein Onkel Bob Hayes. Und sie hatte dann eine lange Liste an Fragen. Und eine der Fragen war, was war der Preis eines Leibbrotes, als du ein kleines Kind warst? Das hat meine Cousine auch auf Band aufgenommen. Und eine andere dieser Fragen war, Großvater, du spieltest, als du in der Armee warst, ein Instrument. Welches Instrument hast du gespielt? Und eine weitere Frage war, Großvater, ich weiß, dass du ein paar Orangenbäume in deinem Garten hast. Und ja, er hatte 365 Bäume auf seiner Farm. Und das ist der Ort, wo meine Mutter aufgewachsen ist. Ich wusste selbst nie davon. Und als mein Onkel gestorben ist, hat meine Cousine dieses Interview, das auf Band aufgezeichnet gewesen ist, verschickt, zusammen mit ihrer Beileidsbekundung. Und hier haben wir die Geschichte des Lebens eines Mannes, das von seiner eigenen Enkelin aufgezeichnet worden ist. Und was sagt es jetzt hier in Sprüche 20, Vers 5? Das Vorhaben im Herzen eines Mannes ist wie ein tiefes Wasser, aber ein kluger Mann kann es schöpfen. Deshalb hat Dr. Meredith auch einen Ältestenrat, der aus Menschen besteht, die in den verschiedensten Bereichen Erfahrungen haben. Und wie können wir sonst noch in göttlichem Denken wachsen? Unter anderem, indem wir echtes Wissen erlangen. Eine Möglichkeit ist der Bibelfernlehrgang, Ihr persönliches Bibelstudium und dann natürlich die Living University. Ich möchte hier einen kurzen Bericht geben über das Herbstsemester letzten Jahres in der Living University. Mehr als 100 von den Bibellehrgang-Studenten, die die 24 Lektionen abgeschlossen haben, haben Dr. Merediths Einladung akzeptiert, Gratiskurse in der Living University zu belegen. Ein Online-Student aus Südaustralien gab folgenden Kommentar: Ich fand diesen Kurs äußerst nutzbringend. Er hat mir mehr Verständnis in den Evangelien gegeben und über die Person Jesu Christi. Wie können wir unser Denken sonst noch verbessern? Das tun wir natürlich, indem wir uns darum bemühen, positive Gedanken zu denken. Ich habe schon Philipper 4 und Vers 8 zitiert, wo es heißt, dass wir auf diese Dinge bedacht sein sollen. Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob. Und vielleicht sollten Sie sich noch einmal die Predigt von Dr. Meredith und Herrn Apartien anhören. Das ist die Nummer 134, Hoffnung und positives Denken von Dr. Meredith. Und vor nicht allzu langer Zeit online gesetzt, das ist die Nummer 506, Sind Sie positiv? Von Herrn Dibar Apatien. Wenn Sie nun positives Denken praktizieren, dann werden Sie auch die beiden großen Gebote halten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und in diesem Zusammenhang verweise ich auf die Predigt 540, Lieben Sie Gott von ganzem Gemüt. Wie können wir noch in göttlichem Denken wachsen? In der letzten Predigt zu dem Thema haben wir schon über das Halten von Gottes Gebot nachgedacht. Aber wir müssen auch sehen, wie gut es uns geht, wie sehr Gott uns gesegnet hat. Wir können zum Beispiel die Dinge aufschreiben, für die wir dankbar sind. Die Frau eines Predigers, die einige schwere Prüfungen durchmachen musste, hat mir gesagt, dass sie jeden Tag 5 Dinge aufgeschrieben hat, jeden Tag in den letzten paar Jahren, für die sie dankbar ist. Und mittlerweile hat sie 2500 Punkte aufgeschrieben, für die sie dankbar ist. Wir haben in Philipper 5, 18 schon gelesen, dass wir für alle Dinge stets dankbar sein sollen, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Vor einer Weile habe ich ein Gedicht geschrieben mit dem Titel »Ein Gebet des Danks« vom April 1999. Das Gedicht geht so: Danke für die Bäume und für den Wind. Danke für das Wehen des Windes und für die Gedanken. Danke für deine Gnade und deine Güte. Danke für das Leben und den Sieg über Schwäche. Danke für Christus, der unser Leben ist. Und für die Versprechen, die du uns gegeben hast. Wir freuen uns auf die Ewigkeit mit dir in herrlicher Liebe. Wir können also Gottes Gedanken denken, indem wir Dankbarkeit ausdrücken. Ich habe schon erwähnt, dass wir morgen unser Programm in einem neuen Sender starten, in God TV, und den Bibelfernlehrgang, der 133 Länder erreicht, in seiner Online-Version. Dazu gehören Afghanistan, China, Indien, Island, Japan, Nigeria, Südkorea, Vereinigte Arabische Emirate und das letzte Land, das jetzt auch Zugang hat zu dem Bibelfernlehrgang online, ist Uruguay. Wir sollten also für das Werk Gottes beten. Wofür sollen wir noch beten? Matthäus 9 und Vers 37. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und so danken wir Gott für den Anstieg an Mitgliedern. 24% hier in Charlotte, wie vorhin schon erwähnt, sind sehr gut. Wir müssen aber auch immer noch für mehr Arbeiter beten. Für mehr Mitarbeiter, Unterstützer, Prediger und Mitglieder. Beten wir also dafür. Das ist Teil des Denkens, das Gott uns geschenkt hat. Gott hat uns auch die Fähigkeit gegeben, kreativ zu denken. Dr. Meredith hat oft Bezug genommen auf das menschliche Gehirn und auf die Gabe von kreativer Vorstellungskraft, die Gott uns Menschen gegeben hat. Denken Sie kreativ. Und wenn Sie das tun, dann vergessen Sie nicht, dass Sie eine Grundlage in Gottes Wahrheit nötig haben. Benutzen Sie aber die Ihnen von Gott gegebene Gabe der Kreativität. Ein Aspekt ist es, Gutes zu erkennen. Vortreffliche Dinge, so wie wir sie aus Philipper 4, Vers 8 kennen, über die wir nachzudenken haben, über die wir nachsinnen sollen. Manchmal erkennen wir aber vorzügliche Qualität gar nicht. Es gab letztens ein Experiment von der Washington Post in Washington DC durchgeführt. Sie haben einen sehr berühmten Violinisten in einer U-Bahn-Station platziert. Es war an einem Januarmorgen während der Stoßzeit im Jahre 2007. Er hat während 45 Minuten 6 verschiedene schwierige Stücke auf seiner Violine gespielt. In der Zeit sind 1907 Personen an ihm vorbeigegangen. Die Washington Post hat natürlich das alles ganz genau untersucht und aufgezeichnet. Erst nach 4 Minuten hat der Violinist seinen ersten Dollar erhalten. Die meisten Leute sind gar nicht stehen geblieben, haben ihn gar nicht beachtet. Er hatte einfach nur ganz normale Kleidung an und ist von niemandem erkannt worden. Er hat einfach einen Hut vor sich gelegt, sodass Leute dort ein wenig Geld einlegen können. Sie können auf der Website der Washington Post Joshua Bell eingeben und dort sehen Sie das Video von der ganzen Aktion. Und dort sehen Sie, wie all die Menschen an ihm vorüberziehen, wie sie gestresst sind, wie sie nichts anderes im Auge haben, als ihren Zug zu kriegen. Und manchmal werden vielleicht ein paar Münzen eingelegt. 6 Minuten lang lehnte ein junger Mann an der Wand, hat zugehört, dann auf seine Uhr geguckt und ist einfach weggegangen. Nach 10 Minuten blieb auch ein kleiner 3-jähriger Junge stehen, doch seine Mutter hat ihn schnell weggezerrt und ging hektisch weiter. Es gab einige andere Kinder, die von der Musik sehr angetan gewesen sind und gerne länger zugehört hätten. Der Musiker hat permanent gespielt und nur 6 Menschen sind stehen geblieben und haben eine Weile zugehört. Ungefähr 20 haben Geld gegeben, gingen aber in ihrem normalen Tempo schnell weiter. Insgesamt sammelte Joshua Bell $32. Er ist einer der größten Musiker der Welt und er spielte eines der schwersten Stücke, das je geschrieben worden ist, mit einer Violine, die mehr als 3,5 Millionen Dollar wert gewesen ist. 2 Tage zuvor spielte er in Boston und hatte ein komplett ausverkauftes Konzert, wo die Sitzplätze im Schnitt 100 Dollar kosteten, wo man sitzt und die gleichen Stücke hört, die er auch in der U-Bahn-Station gespielt hat. Nur eine einzige Frau hat ihn während der ganzen Zeit erkannt. Man kann sie im Video sehen, und nur die letzten paar Minuten steht sie vor ihm, betrachtet ihn und sagt dann, ich war erst letzte Woche auf einem ihrer Konzerte, und legt dann 20 Dollar in den Hut. Dieses Experiment wirft die Frage auf, ob wir Schönheit und Talent auch dann erkennen, wenn wir es nicht erwarten und wenn es nicht gerade angemessen zu sein scheint. Eine mögliche Lehre, die wir aus diesem Experiment ziehen können, ist, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, ein paar Minuten der schönen Musik dieses Weltklasse-Violinisten zuzuhören, gespielt auf einer der teuersten Geigen der Welt, dann können wir uns fragen, wie viele andere Dinge, wie viele andere Schönheiten verpassen wir noch, weil wir uns nicht die Zeit dafür nehmen und nicht aufmerksam genug sind. Wir müssen also ein bisschen aufmerksam sein, um die Schönheit und die Vortrefflichkeit zu erkennen, die Gott in diese Welt gesetzt hat. Herr Armstrong hat sich auch für die Schönheit und die Künste im Auditorium eingesetzt. Gott hat uns also kreative Vorstellungskraft geschenkt, das ist eine hervorragende Gabe von Gott an uns Menschen. Ich mag es, Gedichte zu schreiben, wie Sie wissen, und ich möchte gerne ein zweites Gedicht mit Ihnen teilen. In der 8. Klasse hatte ich eine Kunstklasse und ich sollte ein T-Shirt entwerfen. Es war ganz bunt mit Blau und Gelb und hatte Blitze darauf. Das war jetzt ungefähr 59 Jahre her. Und vor gar nicht langer Zeit habe ich ein T-Shirt gesehen, das genauso aussah wie das von mir entworfene. Sie können also kreativ sein. Als meine Mutter 85 Jahre alt wurde, im Jahre 1995, habe ich ein Gedicht geschrieben. Und es geht so. Mutter, du bist so lieb zu uns. Du bist sehr großzügig. Dein Mut und dein positives Denken sind etwas, was jeder kennt. Ich erinnere mich genau, wie du mich in Sicherheit gewiegt hast, als Kindheitsängste sich näherten. Du hast mich behütet, beschützt und ich habe mich sicher gefühlt bei dir. Du halfst immer deinem Mann, deinen Kindern, deinen Freunden. Du verbreitetest Frieden in menschlichen Beziehungen, entweder auf der Arbeit oder zu Hause. Du könntest die United Nations belehren. Und jetzt hast du das Alter von 85 Jahren erreicht. Ehre, Freude und Friede für dich. Du bist die beste Mutter, die es gibt. Wie können wir sonst noch darüber hinaus wachsen und uns verändern und göttliches Denken anwenden? Ich habe vor nicht langer Zeit, vielleicht haben Sie es auch gesehen, ein TV-Programm verfolgt. Das trug den Titel Der größte Verlierer. Es gab 3 Finalisten, die Monate daran gearbeitet haben, Gewicht zu verlieren. Und derjenige, der prozentual gesehen das meiste Gewicht verliert, würde 250.000 Dollar gewinnen. Der Mann, der gewonnen hat, hatte Kinder und eine Frau. In nur 7 Wochen hat er von 400 Pfund auf 219 Pfund abgenommen. Er hat 181 Pfund oder 45% seines ursprünglichen Gewichtes verloren. Er hat also die 250.000 Dollar gewonnen. Er war hingebungsvoll in seiner Aufgabe. Sind wir in Bezug auf unsere geistlichen Ziele ebenso hingebungsvoll? Wir müssen uns also unsere Zukunft klar vor Augen führen. Als nächstes lesen wir nun in der Offenbarung im Kapitel 21. Und wir beginnen in Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Gott wird also das neue Jerusalem auf diese Welt bringen, er wird hier auf Erden sein. Er beschreibt hier in Vers 9 bis 21 die Stadt. Wir können hier lesen von den 12 Toren, den verschiedenen Perlen und Juwelen und von wertvollen Steinen. Vers 9. Und es kam zu mir einer von den 7 Engeln, die die 7 Schalen mit den letzten 7 Plagen hatten, und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes, ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Hier ist von einer Braut des Lammes die Rede. Wer wird in dem neuen Jerusalem wohnen? Diejenigen, die Teil an der ersten Auferstehung haben. Und diejenigen, die nicht in der ersten Auferstehung sind, werden auch ihre Pracht und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Denn so heißt es in Vers 25 und 26, und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein, und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. Also Gott wird uns diese hervorragende und herrliche Zukunft schenken. Und ja, irgendwann wird die ganze Erde unser Erbteil sein. Was sind Gottes Gedanken? Und mit Sicherheit werden wir diese auch eines Tages vollständig verstehen und denken. Gott gab uns die sehr ermutigende Schriftstelle Jeremia 29. Gott möchte uns zeigen, dass er uns liebt und dass er seine Versprechen hält, dass er nett ist. Wenn wir Gottes Gedanken denken wollen, dann denken wir doch an die Versprechen, die er uns gegeben hat. Vor ein paar Wochen hat Herr Leek hier eine Predigt gegeben über Gottes Versprechen an uns, über Gottes Verheißungen. Jeremia 29, Vers 11 nun. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Dann, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Das ist das Denken Gottes. Gott hat Gedanken des Friedens und nicht der Bosheit. Gedanken, die uns eine Zukunft ermöglichen. Gott hat uns seine Gedanken gegeben. Er hat diese Gedanken mit uns geteilt. Er lässt uns sogar das Gebet wissen, das Christus gesprochen hat, in der Nacht, bevor er gekreuzigt wurde. Gott teilt mit uns seine Vorstellungen, seine Pläne, seine Gedanken, seine Versprechen. Und die Bibel zeigt uns knapp 4000 Jahre von menschlicher Geschichte, menschlichen Erfolgen und Misserfolgen. Wenn Sie Gottes Gedanken kennen, können Sie völligen inneren Frieden haben. Wirklich? Sie können inneren Frieden haben? Ja, das gibt's auch in der Bibel. Jesaja 26 und Vers 3. Jesaja 26 und Vers 3. Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Wenn Sie an Gott denken, dann denken Sie an den Thron Gottes, wie er in Offenbarung Kapitel 4 dargestellt wird. Dem gläsernen Meer, mit den 4 lebendigen Kreaturen, mit den 24 Ältesten, mit der unzählbaren Masse an Engeln, mit dem Regenbogen und mit dem Blitz und dem Donner. Und wenn Sie so über Gott denken, dann können Sie wirklich einen inneren Frieden haben. Er verspricht dies, uns zu geben. Denken wir also über Gottes Schöpfung nach und über sein Gebot der Liebe, wie es in Römer 13, Vers 10 heißt. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Lesen wir nun ganz zum Schluss erneut in Psalm 19. Lasst uns diese Woche also ganz besonders über Gottes Wort nachdenken und über sein Werk, das er hier auf Erden ausführt, und wie Sie dieses Werk in Ihrem Leben unterstützen können. Gott hat uns das Salz der Erde genannt, das Licht der Welt, und er hat uns an eine hervorragende Zukunft berufen, mit einem herrlichen Ziel. Denken wir also über das kommende Reich Gottes nach und über die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Folgen wir dem Vorbild Christi und erinnern wir uns daran, was wir vorhin gelesen haben, in 2. Korinther 10, Vers 5, und dass wir jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen nehmen sollen. Praktizieren wir also göttliches Denken und göttliche Besinnung. Lasst uns in der Gnade und der Erkenntnis Jesu Christi wachsen und lasst uns wiederholt das Gebet von König David sprechen. Psalm 19 und Vers 15. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Üben wir uns in göttlichem Denken.